Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.
Liebe Gemeinde, es soll ja immer wieder mal passieren, dass Menschen einander zu verstehen geben: Ich mag dich, ich hab dich lieb, du bedeutest mir ganz viel. Und solche Worte können aus Kindermund kommen. Das können junge Leute so zum Ausdruck bringen. Das können auch alte Menschen sagen: Ich mag dich, ich hab dich lieb, du bedeutest mir viel. Das sind ja 3, 4 kleine Worte, die so wichtig sind. Wann haben wir sie zum letzten Mal gehört? Oder wann haben wir selber zum letzten Mal das jemand so gesagt? Von Kindern könnte man an dieser Stelle etwas lernen. Die legen sich manchmal ganz schön ins Zeug, wenn sie so ihre Liebe bekunden. Und dann sagen sie: Ich hab dich so lieb. Und dann strecken sie ihre Ärmchen ganz weit aus. Und wenn ich mal so groß bin, dann habe ich dich noch viel lieber. Und schon wird mancher Papa zum zukünftigen Bräutigam des Töchterchens ins Auge gefasst: Ich habe dich so lieb. Manchmal muss halt auch so die Körpersprache herhalten, um das zu unterstreichen, wie gern man den anderen hat. Manche lassen an dieser Stelle vielleicht auch schon mal Blumen ein Wörtchen mitreden. Manche verlegen sich mehr so auf Gehirnakrobatik, um jemand so die Liebe richtig zu erklären. Also wenn schon, dann soll der andere und die andere auch richtig wissen, wie sehr mir an ihm oder an ihr gelegen ist. Ihr Lieben, Gott selber hat seine Menschen immer wieder wissen lassen, wie sehr er sie wertschätzt. Wiederholt hat er seine Liebe erklärt und am Ende ist die Liebe Gottes nirgends deutlicher geworden als in den ausgestreckten Armen des Gekreuzigten. Als wollten sie auch sagen, seid mir willkommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott hat seine Liebe erklärt. Und Gott wäre auch nicht Gott, wenn da immer wieder auch mal was Überraschendes dabei herausgekommen wäre. Und ich möchte euch heute Morgen gerne auf zwei solcher Liebeserklärungen Gottes aufmerksam machen. Die eine finden wir im Alten Testament und die andere im Neuen Testament. Liebeserklärungen ganz besonderer Art begegnen uns hier im wahren Sinn des Wortes denkwürdige Liebesbekundungen. Da erwählt Gott einen Mann namens Abram. Und wir lesen davon im Alten Testament, im ersten Buch Mose, Kapitel 12. Abram, ein Mann, der seine Kindheit am Euphrat verbracht hat, ehe er mit seinem Vater auf Reisen ging. Und Gott gibt doch diesem Abraham, der schon vor so langer Zeit lebte, zu verstehen, Abraham, du bedeutest mir viel. Dich habe ich auserwählt. Aus dir will ich etwas machen. Mit dir habe ich etwas vor. Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und Abraham, wie er dann später genannt wurde, bedeutete Gott wirklich sehr viel. Er war einer der ganz wenigen Menschen im Alten Testament, die ausdrücklich Freund Gottes oder Geliebter Gottes genannt wurden. Und diesem Menschen, Abraham, erklärt Gott seine Liebe und zusammenfassend heißt es dann einfach, ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Und als ob in diesen Worten, ich will dich segnen, nicht schon alles so drinstecken würde, was an liebevoller Zuwendung von Seiten Gottes in einem Satz auch nur so drinstecken kann, da setzt Gott noch eins drauf. Ich will segnen, die dich segnen. Wenn ich das also mal versuchen darf, mit meinen eigenen Worten so wiederzugeben, dann sagt Gott zu Abraham, du, Abraham, du bedeutest mir so viel. Ich mach dich zu meinem Freund und ich erkläre dich zu meinem Verbündeten. Und du wirst auch am eigenen Leibe zu spüren bekommen, wie sehr ich dich lieb habe und was ich alles aus dir machen kann. Der alte Opa Abraham kommt nur mit 100 Jahren einen Sohn. Bei Gott ist nichts unmöglich. Abraham, du bedeutest mir so viel, dass alle deine Freunde, wer immer sie sein mögen, auch meine Freunde sein sollen. Ich will segnen, die dich segnen. Liebe Gemeinde, über so einen Satz kann man nicht einfach schnell drüber weggehen, was das bedeutet. Ich will segnen, die dich segnen, wer immer sie sein mögen. Und deine Feinde, wer immer sie sein mögen, sollen auch meine Feinde sein. Ich will verfluchen, die dich verfluchen. Also man tastet diesen Augapfel Gottes nicht ungestraft an. Das wäre ein Thema für sich an einem Volkstrauertag, mal darüber nachzudenken, was das auch heute für uns bedeutet, mit welchen Augen wir Israel sehen, wie wir mit dem Ganzen da umgehen. Ich will segnen, die dich segnen. Wir sprechen heute über so eine Freundschaftsbekundung, über eine Liebeserklärung ganz besonderer Art. Also irgendwie hat man den Eindruck, der ganze Freundeskreis Abrahams ist da so mit einbezogen in dieses besondere Verhältnis Gottes mit seinem Freund Abraham. Und wie oft passiert es, dass zum Beispiel junge Leute über beide Ohren ineinander verliebt sind, heiraten wollen, aber wehe, da taucht dann am Rande diese berühmt-berüchtigte Schwiegermutter am Horizont auf und da heißt es schon mal, ich heirate doch nicht deine Familie. Und schon merken wir, dass hier der Liebe irgendwie Grenzen gesetzt werden. Du ja, also dich will ich, dich mag ich, aber geh mal weg mit deiner Mischpoke, mit dem ganzen Anhang, das ist jetzt nicht meins, nur wir beide unter uns. Komm mir da nicht zu nah mit deinen. Deine Freunde, wer immer sie sein mögen, sollen auch meine Freunde sein, lässt Gott den Abraham wissen. Genauso wie ich dir Gutes erweise, will ich denen Gutes tun, die gut über dich sprechen. Liebe Gemeinde, an so einen Gedanken musste ich mich selber erstmal gewöhnen, aber das ist so eine Lektion im Alten Testament, was da drin steckt. Ich weiß nicht, ob euch beim Lesen oder beim Hören unseres heutigen Predigttextes das auch so bewusst geworden ist, dass wir hier eine ähnliche Liebeserklärung vor uns haben. Eine Liebeserklärung ganz besonderer Art. In seiner letzten Rede, so wie sie der Evangelist Matthäus hier aufgezeichnet hat, da identifiziert sich der Herr Jesus auf unvergleichliche Weise mit seinen Brüdern, mit seinen Jüngern und er solidarisiert sich mit seiner Gemeinde. Wer euch segnet, den will ich segnen. Wer euch Gutes tut, dem will ich auch Gutes tun. Eure Freunde sollen auch meine Freunde sein. Da kann man mal drüber nachdenken. Ich weiß, dass mancher so beim Lesen so eines Bibeltextes am Ende des Matthäusevangeliums hier, dass mancher da auch so ganz schnell dabei ist, diese geringsten Brüder, von denen hier die Rede ist, so gleichzusetzen mit all den geringen, mit all den Armen und Ärmsten dieser Welt. Und manch einem passt so ein Gedanke auch schon in so ein theologisches Konzept. Wollt ihr Christus begegnen, heißt es dann, dann braucht ihr nur all die Orte aufsuchen, wo Menschen leben oder besser gesagt dahin vegetieren, die arm sind, die arm dran sind. Und die Adressen, die bekommt ihr bei Amnesty International oder beim Sozialamt gleich um die Ecke. Und wo Asylbewerber oder Asylanten untergebracht sind, das könnt ihr auch herausfinden. Sucht sie auf und was ihr dann so diesen Geringsten da vielleicht tut, habt ihr mir getan. Und die Versuchung ist ja auch nicht gering, gerade an einem Volkstrauertag wie heute, all das Elend dieser Welt in diesen Bibeltext hineinzulesen und dann wieder herauszulesen und darüber zu klagen, wie wenig Solidarität und Hilfsbereitschaft unter uns Menschen vorhanden sind. Und das ist ja ein Trauerspiel. Und doch verwehrt sich dieser Bibeltext, unser heutiger Predigttext im Matthäusevangelium, sowie überhaupt das ganze Matthäusevangelium gegen diese Art von Auslegung. Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? So fragt der Herr Jesus seine Zeitgenossen. Und da heißt es in Matthäus 12, er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, sieh da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Zu seinen Jüngern sagt der Herr Jesus einmal, nachzulesen in Matthäus 10, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringsten auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Also der Herr Jesus, er solidarisiert sich mit seinen Jüngern. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, dass er Müllstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Das hört sich alles so furchtbar an, das schockiert, aber das will ja auch gerade herausfordern zum Nachdenken. So identifiziert und solidarisiert sich der Herr Jesus mit seinen Jüngern und seien sie noch so unbedeutend in dieser Welt und noch so klein. Wer wollte denn behaupten, dass Gott nicht auf der Seite der Armen und der Rechtlosen dieser Welt steht? Die Bibel nennt ihn einen Vater der Witwen und Waisen, aber Alter steht auf einem anderen Blatt. Dass Gott alle Menschen ins Auge gefasst hat. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Bibeltexte so in unsere Konzepte einbauen, sondern hinhören, was hier heute Morgen im Matthäusevangelium uns hier gesagt wird. Der Herr Jesus erschließt seine Reden an seine Jünger ab mit einer Solidaritätserklärung, mit einer Liebeserklärung, sondergleichen an seine Brüder und Schwestern. Was ihr, sagt er, was ihr Menschen aller Völker, wer ihr auch seid, was ihr getan habt, einem meiner Brüder, und sei er noch so gering, das habt ihr mir getan. Der Becher kalten Wassers, für den ihr von meinen Brüdern vielleicht nur so ein Vergeltsgott bekommen habt, wird vor dem Richterstuhl Christi einmal zur Sprache kommen. Ich will segnen, die euch segnen. Ich habe mich schon gefragt, können wir diesen Gedanken so wirklich denken? Können wir das auch aus diesem Gottesdienst heraus mit nach Hause nehmen, in den kommenden Tagen so im Herzen bewegen, dass sich der Herr Jesus geradezu leidenschaftlich mit seinen Jüngern, mit seiner Gemeinde, mit dir, mit mir identifiziert? Kann man Liebe noch deutlicher erklären als so, dass sie uns selber so aufwertet, dass sogar noch andere Menschen durch die Berührung mit uns von Gottes Liebe umschlossen werden? Der Herr Jesus hat seinen Brüdern, hat seinen Jüngern die Liebe Gottes so erklärt. Das fängt schon an in der allerersten Rede, in der Bergpredigt. Der Herr Jesus nennt sie glücklich, die um seinetwillen nun etwas auf sich nehmen. Selig seid ihr, Wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Und nun bekommen diese Seligpreisungen am Ende noch diese einsame Spitze. Nicht allein ihr werdet im Himmelreich belohnt werden, nicht allein ihr seid die Gesegneten meines Vaters, nicht allein ihr könnt euch glücklich preisen, sondern um euretwillen werden auch noch eure Freunde, auch die, die euch etwas Gutes getan haben, zu hören bekommen, tretet näher. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist nicht das ganze Evangelium, das ist so ein Ausschnitt, ein bestimmter Aspekt des Evangeliums. Ich wünsche es mir und uns, dass wir das beherzigen können, dass unser einer auch so leben kann, dass irgendein anderer sagt, dich besuche ich mal gerne. Und dann wird er am Ende noch zu hören bekommen, da hast du mich besucht. Amen.